Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer am zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr.
Wieder Lokaltermin. Am Mikro begrüßt euch Eva. Und wir haben wieder heute ein Thema, was wir leider Ende letzten Jahres schon einmal haben mussten. Denn wir wissen alle, dass eine Ulmer Bürgerin seit fast einem Jahr in der Türkei inhaftiert ist und auf ihren Prozess wartet. Mejale Tolu. Ja, für Mejale Tolu gehen seit Monaten Menschen auf die Straße, fordern ihre Freiheit. Und unsere Frage ist jetzt, wie ist die Entwicklung im Fall Mejale Tolu, wie ist die Entwicklung in der Türkei? Und wir hoffen natürlich alle, dass bei diesem nächsten Gerichtstermin ein Freispruch rauskommt. Es ist eigentlich gar nichts anderes möglich als ein Freispruch. Aber wie ist eigentlich die Situation und was haben wir zu erwarten? Darüber möchten wir in der nächsten Stunde sprechen. Und es war eigentlich die Situation, die weltweite Situation, nie so schlimm wie heute. Es war nie so sehr, dass die Welt ein Pulverfass war. Deshalb unser erster Titel, John Bass, Farewell Angelina. Ja, alle John Bass-Fans wissen, dass das gerade nicht Farewell Angelina war, sondern Diamonds and Rust. Aber wir spielen auch noch Farewell Angelina in dieser Sendung, versprochen. Ja, Mejale Tolu, dieser Name ist in Ulm bekannt seit dem April 2017. Und seit dem April 2017 kämpfen Ulmer für die Freiheit von Mejale Tolu. Und dazu haben wir heute Gäste ins Studio eingeladen. Zum einen Mejales Vater, Ali Reza Tolu, der uns da sicherlich sehr viele interessante Dinge über die Entwicklung mitteilen kann, ganz aus erster Hand. Und Cevdet Çalışkan. Da war auch schon in der ersten Sendung, als wir ebenso für die Freiheit von Mejale eine Sendung hier im Studio von FreeFM gemacht haben. Ja, jetzt bitte ich erstmal meine beiden Studiogäste, sich kurz den Hörern vorzustellen. Ali Reza, wir beginnen mit dir.
So, hallo. Mejale seit 2017 im April aus in der Türkei festgenommen geworden, als Terrororganisation MLKP und bewaffnete Terrororganisation, aber das war alles eine Lüge gewesen, in Akte überhaupt nichts drin, und die haben nur gegen Deutschland eine zum Hände verstärken und eine Tauschwaffen und was anderes und gegen Fethullah Gülen Anhänger und noch andere politische Asylbewerber in hier und zum nach Türkei zum liefern lassen. Und seit jetzt einem Jahr meine Tochter Mejale Tolu in Istanbul und wartet am 26. April und wieder vor Gericht eine Freiheit für Ausreisen. Und Kind haben wir auch hier zum einen Kindergarten angemeldet und jetzt seit fast halbes Jahr Kind in unten Istanbul wegen Mutter und Vater. Er kann auch nicht nach Deutschland, und weil ohne Mutter und ohne Vater ganz schlecht hier zum Erziehen. Das ist, was momentan, was ich sage. Wenn noch mal was Fragen gibt, dann kann ich mal antworten.
Ja, ich denke, wir haben noch einige Fragen. Ja, Cevdet, du warst schon in der ersten Sendung bei uns zu Gast, aber es haben vielleicht einige Hörer nicht gehört, diese Sendung, und deshalb bitte stell dich doch auch noch mal kurz vor.
Ja, herzlichen Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Selda Çalışkan und wenn ich so nachdenke, also meine ersten Tätigkeiten waren auch bei einer türkischen Zeitung in Ulm in den 90er Jahren. Damals auch zu gesellschaftspolitischen Themen, Kultur und Musik. Und als ja im Zuge des letzten Jahres Meşale Tolu verhaftet worden ist, davor auch schon Deniz Yücel, ist die Situation natürlich für Journalisten schwieriger geworden. Aber das ist ja auch nicht erst letztes Jahr passiert, sondern die Vorgeschichte geht ja einige Jahre schon zurück, dass Journalisten immer schwieriger ihre Arbeit machen können. Und das betrifft auch nicht nur türkischstämmige Journalisten, sondern auch deutsche oder andersnationale, die keine Akkreditierung mehr für die Türkei bekommen haben. Und ich interessiere mich natürlich nicht nur beruflich für politische Themen. Ich bin Ethnologin mit dem Schwerpunkt auch Politikwissenschaft und arbeite natürlich daran, dass eigentlich die interkulturelle Verständigung zwischen Kulturen und auch in der Politik mehr Gewicht gewinnen sollte, als was aktuelle Entwicklungen sind.
Ja, erstmal herzlichen Dank. Meşale Tolu war seit dem, ich glaube, 30. April 2017 ist sie in der Türkei in Haft, weil ihr Terrorismusvorwürfe, weil die im Raum stehen, was natürlich absolut haltlos ist. Aber es ist ja nun eine besonders schwierige Situation für die Familie, da ja auch ihr Mann im Gefängnis war. Und kurzzeitig wurde er ja auch, nachdem er wieder draußen war, auch nochmal verhaftet. Und kannst du vielleicht noch einige Sätze zu dem Mann von Meşale Tolu sagen, dass die Hörer wissen, die familiäre Situation einordnen können?
Ja, diese ganze Vorwurf, das ist nicht von 2017, das war von 2014, 2015. Der Mann von Meşale Çalışkan an HDP, Partei, jetzt im Parlament drin und Vorsitzender von Istanbul gewesen und wegen dem viele kurdische und türkische Politiker in Haft genommen. Er hat Interview gemacht und wegen dem Interview Regierung hat meine Schwiegersohn Suat Çorlu in Haft genommen. 8 Monate lang er war auch in Haft, weil sonst gibt's keine Vorwürfe. Und im Januar dann, die haben nochmal eine Festnahmung, weil die Polizei Ankara hat eine Aussage schreiben lassen und durch eine Familie unterschreiben lassen und dass Suat Çorlu die jugendliche Leute und schicken nach Kobani. Und mit so einer Aussage wollte festnehmen und die Familie hat zugegeben, dass die Polizei einen Vorwurf und geschrieben, unterschreiben lassen und in Haft bringen. Sonst in Akte auch ist ganz leer und gibt's keine Schuld, dass ihn zum Haft bringen. Die machen mit so solche Geschichte und die Menschen Angst jagen und gegen Menschen eine Terror organisieren und so weiter. Das ist alles.
Und am 26. April, der Prozess wird ja dann gegen beide, gegen Meşale und gegen ihren Mann geführt. Warum kam es eigentlich dazu, dass der Prozess für beide?
Ja, weil die beide sind als Terrororganisation, Propaganda und Mitgliedschaft beschuldigt. Und dann wahrscheinlich, die wollen Meşale und den Mann eine Ausreise aufhoben und weil Suat Çorlu hat ein anderes Gericht und andere Terminen gehabt und Meschel ein ganz anderes Gericht und die haben jetzt gesagt, die Akte ist fast gleich und dann bringen wir ihn 26. April in ein Gericht und die machen jetzt ein Familiengericht. Ich weiß nicht, wie das auskomme.
Ja, und nach dem nächsten Titel werden wir über die Lage in der Türkei, wie ist sie eigentlich, wie hat sie sich in der Zeit, während Mejale im Gefängnis war, verändert? Die ist ja eigentlich so ein bisschen wellenartig verlaufen. Und wie sieht das eigentlich, wie ist jetzt die aktuelle Situation? Ja, und auch ein Titel, der sich eigentlich mit dem Frieden in der Welt befasst, ist John Lennon, Imagine. Ja, wir sind wieder bei Radio Free FM beim Lokaltermin. Und dieser Lokaltermin steht heute wieder ganz unter dem Zeichen der Solidarität für Mejale Tolu, die am 26. April den nächsten Gerichtstag in der Türkei hat. Ja, in der Türkei wissen wir, dass da im Moment das Recht auf sehr wackeligen Beinen steht, dass eigentlich niemand wirklich sagen kann, warum jemand festgenommen wird und dass eigentlich eine absolute Willkürherrschaft ist. Vielleicht kann uns Schäfter etwas berichten, wie ist eigentlich im Moment die politische Lage in der Türkei?
Oh, das ist natürlich so eine schwierige Frage, wenn du mich nach irgendwelchen Rezepten gefragt hättest, wäre das viel einfacher zu beantworten. Also, das ist natürlich so, also die Türkei an sich ist ja sozusagen in einem größeren globalen nahöstlichen Kontext zu sehen und ich meine, die Verhältnisse zwischen Deutschland und der Türkei waren letztes Jahr auch sehr an einem Tiefpunkt, gerade durch die Verhaftung von Deniz Yücel, Mejale Tolu und dem Menschenrechtsaktivisten Steudner. Steudner ist ja dann freigekommen und Deniz Yücel dieses Jahr im Februar. Was man natürlich beachten muss, ist, was die deutsche Politik natürlich gegenüber der Türkei für eine Haltung hat. Und da sind wir schon, eigentlich ist die Zeit ja dann natürlich bis 2015 zurückzusehen, wo die die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Balkanroute, über Österreich dann vor Deutschlands Grenzen standen und aus humanitären Gründen sie dann auch aufgenommen worden sind, was eine innerdeutsche Debatte zur Folge hatte, indem die AfD dann in die Parlamente gezogen ist. Was aber die EU mit der Türkei verhandelt hat, ist ja, die Flüchtlinge sozusagen in der Türkei zu behalten, sozusagen in dem Deal gegen illegale Flüchtlinge jeweils legale Flüchtlinge einreisen zu lassen. Und damit ist ja Deutschland und auch der EU die Hände gebunden. Das ist, dass man keine andere Möglichkeit hat, weil man das einzige Ziel hat, die Flüchtlinge nicht weiter nach Europa kommen zu lassen. Wobei natürlich die Flüchtlinge fliehen ja nicht einfach so, weil sie jetzt ihr Land verlassen wollen, sondern weil unlichteren, undurchschaubaren Situation seit 2011 in Syrien ein Bürgerkrieg stattfindet und es sind natürlich europäische Waffen und deutsche Waffen, die dorthin exportiert werden und daraufhin die Menschen natürlich fliehen. Das sind halt so die Gemengenlage, in der wir uns befinden und was es umso schwieriger macht, da Licht in die Dunkelheit zu bringen, was eigentlich los ist und worin wir uns befinden.
Ja, aber müsste jetzt nicht eigentlich die deutsche Politik eine viel härtere Kante zeigen, indem sie sagt, die Beitrittsverhandlungen der Türkei werden eingefroren, jemand, der die Menschenrechte, wie es in der Türkei im Moment passiert, so mit Füßen tritt, kann nicht in der EU sein, weil ja die EU eigentlich immer, ich meine, da kann man auch sicherlich drüber diskutieren, aber ein großes Friedensprojekt sein soll. Und dann die Türkei da drin, das ist da eigentlich nicht möglich. Und genauso, wir haben uns alle natürlich sehr gefreut, als Peter Steutner freikam, als Denis Yücel freikam. Aber wie hoch war eigentlich der Preis für ihre Freiheit? Denn wir wissen auch, dass gerade in Afrin bei dieser sogenannten Aktion Olivenzweig deutsche Waffen eingesetzt wurden. Und deutsche Waffen sind im Prinzip gerollt, um Menschen zu töten und Krieg zu schaffen. Ist nicht eigentlich der Preis dafür sehr hoch? Und müssten wir nicht sagen, stopp, so weit Türkei und nicht weiter?
Also bis Ende letzten Jahres ist ja das Klima sehr verhärtet gewesen zwischen Deutschland und der Türkei. Sigmar Gabriel hat sich mit dem türkischen Außenminister Çavuşoğlu getroffen, so zum Kaffeekränzchen. Und da sind Gespräche gewesen. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat sich irgendwie nach Türkei begeben, um da Gespräche hinter den Kulissen zu führen. Und da hat man schon auch sehr viel Diplomatie zeigen können, dass die Verhaftung von Journalisten eine rote Linie ist. Was aber, da hat Deutschland sehr viele Möglichkeiten in der Hand. Was teilweise zurückhaltend passiert. Ich meine, es sind die Parlamentarier der Opposition im Bundestag, die die Regierung dafür laut kritisieren. Und bemerkenswert ist eigentlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschlands Außenpolitik sehr lange gegolten hat, sich nicht einzumischen. Also keine Waffen, keine deutschen Waffen in anderen Ländern. Und Türkeis außenpolitische Maxime mit Atatürk hat ja auch gegolten, Jurt das Sulh, Cihan das Sulh. Das heißt, im Land soll Frieden sein und in der Welt soll Frieden sein. Und da sind sich eigentlich beide Länder mit ihrer außenpolitischen Maximen sehr ähnlich, was aber in letzter Zeit wirklich in kriegerische Verwicklungen aufgrund der unsicheren Situation in Syrien dem geschuldet ist.
Ja, es ist natürlich für die Menschen in der Türkei, dadurch, dass auch der Ausnahmezustand immer weiter verlängert wird, ist es natürlich niemand weiß, wo eigentlich das Recht dort anfängt und warum er, wenn jetzt jemand verhaftet wird, warum er eigentlich oft verhaftet wird. Vielleicht kann Alireza noch was dazu sagen, wie er das Klima in der Türkei, er ist ja jetzt jedes Mal auch dort gewesen, viel dort gewesen durch den Prozess gegen Mejale und wie du das einschätzt.
Ja, aus in der Türkei, man weiß nicht, was immer kommt. Weil so mit Deniz Yücel ist eine Friedenswelle, war da und jetzt momentan wieder mit einer deutschen türkische Staatsangehörigkeit, Adil Demirci ist in Haft genommen. Wahrscheinlich jetzt kommt die zweite Welle zwischen Deutschland und Türkei und nochmal eine Verhandlung. Ob sie in Türkei was verändert, das glaube ich nicht, aber Türkei und Deutschland hat mal eine gute Geschäft angeschlossen und für seit Krieg von Syrien, die haben so viele Tonnen Waffen geliefert an Türkei. Aber jetzt, was Türkei will, wir wissen nicht, aber im Bald kommt das auch raus, weil die wollen jetzt wieder deutsche Journalisten oder andere Journalisten festnehmen. Die haben Semih Şahin festgenommen, Panar festgenommen und Adil Demirci. Und da kommt wieder was. Das ist eine zweite Welle, aber muss man noch schauen in diese zweite Welle und was noch kommt.
Auch gesehen, dass gerade unter den jetzt verhafteten Journalisten auch einige ziemlich in der Türkei ziemlich bekannte Journalisten dabei waren. Also die Türkei schreckt eigentlich nicht davor zurück, auch bekannte Gesichter zu inhaftieren und zu sagen, guckt mal, das sind Terroristen.
Ja, Türkei in erster Stelle, die wollen die Journalisten Wahrheit nicht veröffentlichen und das zum Bremsen. Und jetzt gibt es nur eine Medien, ist für Regierung. Ja. Eine offizielle Medien gibt es nicht. Der, wo kritisieren, gibt es nicht mehr. Der, wo kritisiert, wenn 3-4 Leute zusammenkommen, die sind sofort im zweiten Tag in entweder Polizei gewahrsam oder in festgenommen. Und das macht Angst an dem Völker. Und obwohl in Türkei sagt, da kommt da Demokratie, aber so eine Demokratie mit Journalistenfestnahmen kann nicht sein. Und deshalb die ganze Beispiel Deutschland muss das richtig schauen. Politiker muss das mal beobachten. Aber die Politiker, was in jetzt momentan in Deutschland gibt, die kümmern sich nicht. Die wollen einfach seine Macht haben, in Macht sitzen und sich nicht in ganzes Welt, was passiert, und dahin her kümmern. Beispiel gestern innerhalb einer Stunde 240 Millionen Dollar ist futsch und weg. Und für was? Das ist nur ein Test gegen Waffen und zum Verkaufen und Liefern. Und das ist nicht gegen eine Ungerechtigkeit. Seit 7 Jahren gibt es einen Krieg in Syrien. Die konnten lange Zeit das bremsen und einen Frieden bringen. Aber wieso? Warum sollen die einen Frieden an Syrien bringen? Wenn einen Frieden an Syrien bringen, die kann keine Waffen liefern, die kann keine Geschäfte machen und die ganze in imperialistischen Ländern kann keine Fabriken weiterlaufen. Und die nennen das Arbeitslosigkeit zum Verändern. Ja. Menschen sterben, ist für denen ist gar nicht wichtig. Und von Syrien und Arabien und Afrika, die Menschen sind sowieso sehr billig. Und das ist Ungerechtigkeit und eine Schande für die ganze Welt.
Ja. Könnte man eigentlich sagen, dass in der Türkei die jetzige Regierung ihre eigene Wahrheit macht, also ihre eigene,
Das ist sein Gesicht und zeigt sein Gesicht und die Menschen sollen das mal sehen.
Ja, jetzt spielen wir einen Titel, den die Chef da ansagen wird.
Kardeş Türküler, Denize Yakılan Türkü.
Ja, und hier sind wir wieder mit dem Lokaltermin, der heute ganz unter dem Motto Freiheit für Mejale Tolu steht. Seit dem 30. April, also seit Mejale inhaftiert wurde, hat sich in Ulm eine Solidaritätsbewegung zusammengefunden, die eigentlich in der ganzen Zeit nicht nachgelassen hat und die jeden Freitag die Freiheit für Mejale gefordert hat und die sich eigentlich aus ganz verschiedenen Schichten der Bevölkerung zusammensetzt und die wirklich ein gutes Beispiel für Internationalismus ist. Vielleicht kann Ali Reza und auch du, Chef, da was dazu sagen.
Ja, ich möchte in erster Stelle dankbar sein an alle, der wo mit Mejale Solidarität Kundgebung teilnehmen. So wie gesagt hat, vorige Woche war 35. Woche gewesen und jetzt kommende Freitag 36. Woche Kundgebung, aber dann einen Tag vor Gericht, 25. April, die wollen nochmal eine Kundgebung. Und ich möchte auch hier einen Aufruf an alle, der wo sich für diese Sache eine Position haben will oder sich teilnehmen wollen oder sich in dem Situation eine Teil von dem Sache, die soll mal in dem Kundgebung teilnehmen. Mehrere Leute, mehrere Stimmen, das heißt eine Macht über alle Politiker, und möchte ich gern, dass alles, was wir verlangen oder wir von bieten, ich möchte das auch sehen. Trotzdem, ich bin dankbar an diese Solidarität, weil Solidarität heißt eine Stärke, dass man viele Sachen erledigen kann. Das ist so.
Ja, ja, und da möchte ich noch einige Menschen besonders erwähnen, die den Weg von Mejalle begleitet haben, nämlich ihre Lehrer. Das war ja eine ganz besondere Sache, dass gerade die Lehrer von Mejalle diese Solidaritätskundgebungen begleitet haben, Petitionen eingereicht haben und sich wirklich für sie ganz stark eingesetzt haben.
Ja, Angelika hat sie viel getan und macht sie immer noch, und sie ist immer noch bei dieser Sache aktiv. Sie ist Lehrerin von Mejalle und hat sie an Mejalle so viel beigebracht, und jetzt Solidarität mit Mejalle, und dann noch Genghis und Cem, und die sind alles dabei, und die sind ein Team geworden, und noch andere von dem Partei Die Linke Leute kommen noch dazu, und verschiedene Organisationen, AGIF und MLPD, und da alle kommen immer noch, und das ist eine super Sache, dass wenn alle mitmachen, und eine starke Solidarität brauchen wir, und für Moral brauchen wir, dass wir nicht in einer Unterdrückung von Regierung bleiben. Und das ist eine super Sache. Und jetzt mit dem Angelika und dieser Unterschrift, ich glaube, über 115.000 geworden. Und diese Unterschriftsammlung geht noch weiter. Ich finde das als Vater von Mejalle, ich finde das super.
Ja, ich glaube, das finden wir alle ganz super, was sich da ergeben hat. Und ich möchte auch sagen, was ich besonders gut finde, ist, dass da wirklich eine Solidarität auch über Parteigrenzen hinweg war. Und da möchte ich gerne nochmal unseren letzten Studiogast mit erwähnen, nämlich den Herrn Kienle, der Fraktionsvorsitzender der CDU ist. Und wenn man ihn angeschrieben hat, es ist eine Mahnwache, war er einer derjenigen, die immer da waren, und er gehört eigentlich auch zu denjenigen, die dieser Petition des Gemeinderats Ulm noch ein stärkeres Gewicht gegeben haben und wirklich geschaut hat, dass es auch griffig ist, dass es auch wirklich so ist, dass man das auch versteht, dass es kein allgemeines Gerede ist. Also da würde ich gerade an ihn auch noch einen persönlichen Dank richten.
Also was ich auch wichtig finde, dass Mejalle eben gerade in Ulm auch ihre Wurzeln hat und auch durch das Engagement ihrer Lehrerinnen und Lehrer auch zeigt, dass in Ulm eben diese Tradition ist, die an die Weiße Rose anknüpft, wo sich auch junge Menschen sich gegen einem diktatorischen Regime durch Flugblätter entgegengestellt haben. Und wenn man sich so die Ulmer Geschichte anschaut, die Flugblätter sind ja in der Martin-Luther-Kirche am Ehinger Tor versteckt und getippt worden, und der Pfarrer hat da geholfen. Und da ist es wichtig, umso mehr Solidarität zu zeigen, weil Ulm ist nicht nur bekannt durch das Ulmer Münster und Einstein, sondern durch zeitgeschichtliche Personen jetzt im türkisch-deutschen Brückenschlag und sich da sich einzusetzen.
Ja, das finde ich auch ist eine super Sache. Und Alireza, du hast ja jetzt viel mit Mejalle auch gesprochen. Kam denn diese Solidarität auch bei ihr an? Hat sie sie gespürt? Ist es bei ihr gerade in der schweren Zeit, als sie im Gefängnis war, ist das da bei ihr angekommen?
Ja, Meshale, wo im Gefängnis war, durch die Solidarität, Kundgebungen, so viele Briefe angekommen an Meshale. Das war auch von Japan, von Schweiz und von Schweden, Kanada, von überall bestimmt eine Koffer volles Briefe, Postkarten und so weiter. Und das hat Meshale Mut und stark gemacht und hat sie alles in jede Zeit, wo auch in, wo ich jede Woche in Besuch gegangen und da habe ich auch mal erklärt und was passiert und wie viele Kundgebungen und wie viele Menschen und was geschrieben geworden, dann hat so Augen geglänzt und dann, das war eine schöne Sache, wenn man auch im Gefängnis den Menschen Mut geben und Solidaritätsbriefe an dort schreiben und jetzt über 100, fast 160 wieder Journalisten im Gefängnis, die brauchen auch mal ja. so eine Solidaritätsbriefe und auch in Kundgebung die Namen nennen und mit denen auch eine Solidarität zeigen. Meshale hat wo jedes Mal das mitgekriegt. Sie war mal mit vollem Mut und ohne Problem, hat sie gesagt, Gefängnis ist auch ein Lebensort, dass man auch bleiben und da auch schreiben und da auch was tun. Und hat sie nicht gesagt, ich bin jetzt in festgenommen geworden in den Gittern und ich kann nicht mehr und ich möchte aufhören, und hat sie das nicht gemacht und keine schwache Seite gezeigt, und sie ist auch stabil und starke Frau, und das weiß ich, und das gibt es auch in unseren Gene, und haben wir keine Angst von was kommt.
Ihre Stärke hat sie ja auch gezeigt in dem Brief, der auch in der Süddeutschen zum Beispiel abgedruckt wurde, den sie an ihren Sohn geschrieben hat und der uns, glaube ich, allen ein Stück weit mitgegeben hat, was Menschlichkeit bedeutet und was Stärke ist. Ja. Und was natürlich jetzt zu den traurigen Dingen gehört ist, wir hatten ja diese große Soli-Veranstaltung für die Meshale im Kornhaus und wir hatten die Solidaritätsveranstaltungen auf der Straße, und dass gerade jemand, der uns hier besucht hat und der die Solidarität mit Meshale bekundet hat, jetzt auch in der Türkei am letzten Wochenende festgenommen wurde.
Ja, Adil Demirci ist auch festgenommen geworden. Der war aus Köln, auch Solidarität mit Meshale und Kundgebung Sprecher in Köln gewesen. Und auch hier Semir Şahin war auch in Kornhaus als Journalistin und Mitarbeiter in ETA und mit Meshale zusammen im gleichen Büro gearbeitet, und sie ist jetzt auch in Polizeigewahrsam und kann sein, nach 6 Tagen später wird festgenommen werden. So ist das Leben und ist nicht einfach in Türkei leben oder wie sage ich, in solche zweite Welt leben. Dritte Welt ist Afrika, denke ich, aber in zweiter Welt ist auch nicht so einfach zum ohne Problem zum Leben.
Deshalb dürfen wir natürlich, auch wenn der Prozess für Meshale, was wir alle hoffen, gut ausgeht und Meshale wieder hier ist, nicht mit unserer Solidarität aufhören, denn es gibt immer noch sehr viele Leute, die in der Türkei im Gefängnis sind, unschuldig im Gefängnis sind, und darauf müssen wir weiter hinweisen. Ja, und jetzt kommt unsere nächste Musik, nämlich Konstantin Wecker mit Sag Nein. Ja, das war Konstantin Wecker mit Was keiner wagt. Und hier ist noch 10 Minuten lang der Lokaltermin. Heute das Thema nächster Prozesstag für Meshale Tolu, Solidarität mit Meshale Tolu. Ja, jetzt ist am 26. der nächste Verhandlungstag. Werden denn wieder Prozessbegleiter dabei sein? Weißt du schon, haben sich da Menschen angesagt?
Momentan, wir wissen nicht, aber ich gehe am 24. wieder an Gericht von meiner Tochter in Österreich. der Besucher von voriges Woche, der wo hier waren, die haben gemeint, wenn falls kann sein, zwei Journalisten an Türkei zum Gericht schicken, Namen nicht genannt, ob es von dem linken Heike Hensel nochmal kommt, das weiß ich noch nicht, ich habe nicht geredet, weil Heike Hensel war zweimal im Gericht teilgenommen. Muss ich nochmal eine Verbindung kriegen und schaue ich mal, ob es nochmal kommt. Aber alle anderen Fernsehen, Journalisten und die sind alle da, fast 15 Sender, die sind in wieder Gericht. Schau mal, aber denke ich schon, dass wieder Konsulat da sein.
Ja, wollte ich gerade fragen.
Ob, ja, Konsulat kommt bei jeder und bei Freilassung von meiner Tochter, da war er auch in Ankara Botschaft ist gekommen. Da war schon wieder viele Gäste, wird schon teilnehmen, denke ich. Aber ich mache jetzt auch einen Aufruf, wenn jemand will, kann nach Türkei zum Gerichtstag teilnehmen und dort scheinen.
Ja, es ist natürlich gut, wenn so viele Leute wie möglich kommen und beim Gericht dabei sind. Denn ich kann mich erinnern, dass die Heike Hensel gesagt hat, dass das dann doch alles sehr martialisch ist, mit sehr viel Militär davor und das gesichert ist wie ein Hochsicherheitstrakt.
Ja, außerdem, die haben absichtlich einen kleinen Raum gewählt, dass die viele Besucher nicht reinkommen. Ungefähr 20, 25 Leute. Besucher kommen rein und wenn Journalisten reinkommen, dann bleibt für andere Besucher vielleicht 5 oder 10 Stühle. Das war eine absichtliche Gericht, sie immer gewählt. Aber die andere Besucher, die bleiben vor Gericht und Charlen und da auch viele Journalisten, Fernsehen und andere, von anderen Ländern auch Medien, die kommen und die warten noch da und das macht auch schon was.
Ja, und Mejale hat ja einen Preis bekommen in Österreich und arbeitet jetzt auch etwas in Österreich. Da war ja letzte Woche in der VH, hatten wir da, oder ja, vorletzte Woche war ja Besuch aus Österreich da. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen.
Ja, Meschale jetzt schreibt für eine Zeitschrift in Österreich, Bund. Und dem Chef von dem Bund war er mit Frau hier in einer Kundgebung teilgenommen. Und dem Tag, das war, ich glaube, 33. Woche gewesen. Und dann noch, die haben fast an alle Zeitungen und Fernsehen und überall die Nachricht ist gekommen. Ja, die wollen auch 2 Journalisten auch nach Türkei runterschicken an Gericht. Schau mal. Und Meschale ist auch jetzt offiziell, ich glaube, eine Mitarbeiterin für die Zeitschrift.
Ja, das ist natürlich sind sehr positive Entwicklungen. Und weil wir gerade bei Preisen sind, die Zeitschrift Emotion, die kürt im Moment die Frauen des Jahres, also der Emotion Award ist dort ausgeschrieben und dort kann man in der ersten Kategorie auch für Mejale stimmen, also an alle Hörer dieser dringende Appell, wählt euch ein, also emotion.de oder geht auf die Seite, auf die Facebook-Seite von Mejale Tolu, also von dem Ulmer Solidaritätskomitee, dort findet ihr auch den Link. Wählt euch ein, votet für Mejale, damit sie den Emotion Award bekommt und Frau des Jahres wird. Also ich meine, in Ulm ist sie sowieso schon die Frau des Jahres, aber damit sie diesen Preis auch mit nach Hause nehmen kann, denn sie hat ihn wirklich verdient. Und nun hoffen wir natürlich alle, dass am 26. der Gerichtstermin mit einem Freispruch für Mejale endet und dass Mejale dann endlich auch wieder nach Ulm zurückkehren kann. Und da wär's, na, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir sie auch hier hätten. Wir hätten heute auch gerne mit ihr gesprochen, aber es ist natürlich ganz klar, der Gerichtstermin ist in greifbarer Nähe und da möchten wir sie auf keinen Fall gefährden und wir möchten, dass sie wieder hier in Ulm sein kann. Ja, und dann, wenn man sich die Entwicklung des letzten Wochenendes anschaut, da ist wirklich Vorsicht auf jeden Fall geboten. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass es mit einem Freispruch endet. Und jetzt würde ich euch bitten, dass ihr noch mal kurz eure Erwartungen an diesen Prozesstag den Hörern mitteilt.
Ich denke, und Mejale in dem Gericht frei Reise bekommen, als Vatergefühle, denken, glaube ich, und Bestrafung, ich glaube, das war schon in höchster Situation gewesen, aber diesmal wegen Kind und wegen Kindergarten, denke ich, dass Mejale eine Reise verboten wird, aufgehoben und nach Ulm zurückkehren.
Also es ist natürlich wie beim ersten Prozesstag, wo wir auch alle hingefiebert haben und dann die Freilassung, also aus dem Gefängnis kam, war sehr überraschend und sehr erfreulich. Und ich hoffe auch, dass jetzt am 26. die Reisebeschränkung aufgehoben wird, wie ehemals bei Dennis Yücel und Steutner. Es wird sich auch natürlich zeigen, wie jetzt die Situation in Syrien weiterentwickelt, ob da Amerika weiterhin bombardiert mit zwei weiteren Alliierten und wie Türkei da in Bedrängnis kommt, weil je mehr Türkei in Bedrängnis kommt, umso mehr können dann einfach Bundesbürger freikommen. Also da ist es sehr offen, was sich so ergibt.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr heute bei uns in der Sendung wart und wir fiebern natürlich jetzt dem 26. entgegen. Hier war die Sendung Lokaltermin. Am Mikro war die Eva-Maria Glate und an der Technik die Zoe. Ja, und wir freuen uns sehr, wenn wir euch auch im Mai als Hörer begrüßen können und wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag. Free FM.